Ja, ich freue mich sehr, dass ich in eurer Mitte sein darf. Das letzte Mal war ich in Zwickau, das ist mindestens 10 oder 15 Jahre her. Und wir haben ja ein sehr wichtiges Thema für diese Konferenz. Ich wurde gebeten, etwas zu meiner Person zu sagen. Es ist eigentlich ein Hintergrund der evangelischen Kirche. Ich komme aus einem sehr evangelischen Elternhaus, einer Bäckerei in Albstadt. Bin sehr mit der Kinderkirche aufgewachsen und war ein junger Mann, der schon als Kind eigentlich die Grundzüge des Evangeliums wusste, aber leider war meine Familie nicht bekehrt. Und als junger Mann bin ich dann wegen meiner Frau, die bekehrt war, bin ich in die frommen Kreise gegangen und habe mich dann relativ schnell angepasst, war dann sogar Seelsorgehelfer bei einer Evangelisation, ohne selber bekehrt zu sein. Und ich habe dann zu Gott geschrien, weil ich hatte Gottesfurcht. Mach du, dass niemand zu mir kommt, und zu mir kam niemand während der ganzen Evangelisation. Und am zweitletzten Tag bin ich zusammengebrochen, habe mich in der Firma, ich habe 41 Jahre auf der Landesbank Baden-Württemberg beziehungsweise den Vorgängerinstituten gearbeitet, habe ich mich im Waschraum an die Wand gehängt, habe zu Gott geschrien, dass er mich retten möge, und habe so eine Wiedergeburt erlebt. Ich brach sofort durch, auch zur klaren Heilsgewissheit. Und dann kam eigentlich eine Phase der Erweckung in unserem Jugendkreis im CVDM. Bei uns haben sich jeden Abend Leute bekehrt. Ich habe wirklich das noch erlebt, was echte Erweckung ist. Da gab es keine Probleme, Mann, Frau, auch bei den jungen Leuten. Wir haben uns Montagmorgen um 5.15 Uhr getroffen zum Gebet, bevor wir in die Woche gingen. Also es war Erweckungsluft. Aber dann kam die konservative Pfingstbewegung, hat mich gefangen. Wir waren leider keine bibelfesten Leute. Und als bei uns dann die erste Liebe zu Ende ging, sind wir dieser verführerischen Lehre von der Taufe im Heiligen Geist, der falschen Taufe im Heiligen Geist, der pfingstlerischen, auf den Leim gegangen, indem er uns sagte, deine ganzen Probleme lösen sich, wenn du die Taufe im Heiligen Geist erlebst. Und wir sind dann in die Pfingstbewegung gewechselt, sehr konservativ. Aber bei mir ist Folgendes passiert: durch diverse Handauflegungen, ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich Lästergedanken. Ich konnte die Kreuzigungsszene in der Bibel nicht mehr lesen. Meine Frau hatte Selbstmordgedanken, und dann begann ein furchtbarer Kampf. Ich habe dann relativ, ich sage es mal so, heute primitives Mittel gewählt, aber es war wohl das Richtige. Ich habe dann in meiner Verzweiflung teilweise 30 Kapitel Bibel gelesen, pro Tag, später 50. Ich habe das Wort in mich reingestopft, und dadurch ist ein gewisses Bibelwissen entstanden. Der Herr gab Gnade. Ich habe erkannt, dass ich wohl verführt bin. Und so begann ein furchtbarer Kampf. Ich war schon Ältester dieser Pfingstgemeinde, eine konservative Gemeinde. Und wir sind dann rausgekommen. Aufgrund der Erkenntnis, meine erste Erkenntnis war, dass es Apostel im biblischen Sinne heute nicht mehr geben kann, weil die mussten den Herrn Jesus auferstanden gesehen haben. Das zweite war, dass ich die Geistestaufe durchschaute. Ich habe auch hinter das Manuskript liegen über Geistestaufe. Und da ging es Schritt für Schritt, und so sind wir als Hauskreis aus der Pfingstbewegung raus. Wir haben dann die anderen Kreise angesehen, wo können wir uns anschließen. Wo wir hingingen, stießen wir auf Dinge, die wir nicht konnten, wo wir nicht mitgehen konnten. Und so ist eine freie Gemeinde in Albstadt entstanden, die, wie soll ich sagen, heute viele, viele Epochen hinter sich hat. Wir sind jetzt fast über 28 Jahre alt. Nee, am 1.4. sind es 28 Jahre. Und wir haben uns entwickelt. Ich hatte dann einen Arbeitgeberwechsel, das möchte ich einfach betonen, weil es für mich wichtig war. Ich habe von links außen erste Kämpfe mit der modernen Theologie bis extremste Kreise der Pfingstler, der Heiligungsbewegung, die Kreise der Brüderbewegung, die Kreise der Heiligungsbewegung, die Kreise der Täufer. Ich habe eigentlich alles durchlaufen, und irgendwann ist dann der Kopf und die Seele voll. Und ich musste dann nach Stuttgart, das sind von Albstadt 3 Stunden Zug hin und her. Und dann habe ich einfach etwas getan und habe zum Herrn geschrien, morgens auf der Hinfahrt 4 Kapitel Altes Testament, auf der Rückfahrt abends 4 Kapitel Neues Testament, ohne Griechisch, ohne Hebräisch, ohne Anmerkungen, ohne alles, nur der nackte Bibeltext. Habe zu Gott geschrien und habe meinen Herz vor Gott geprüft, dass das rausgeht, was letztendlich, ich sag's einmal, auch den Menschen nachgeplappert war, was vom Bibeltext her nicht haltbar war. Und auf dem Boden stehe ich heute noch. Ich glaube, dass das Wort Gottes von Gott inspiriert ist und dass alleinige Wahrheit ist. Ich glaube aber auch, dass es gefährlich ist, zurückzubleiben, aber noch viel gefährlicher, über das Geschriebene hinaus zu gehen. Und vor dem Hintergrund möchte ich auch unser Thema angehen. Ich muss dazu sagen, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, meine Frau ist hinten. Die Kämpfe mitgemacht. Meine weißen Haare kommen nicht nur vom Alter, ich werde 63 dieses Jahr, sondern die kommen von diesen Kämpfen, das ist keine Frage. Endzeit, sie merkte nichts. Das ist Matthäus 24, Vers 39. Ich lese uns aber schon ab 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird es auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden 2 auf dem Felde sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. 2 werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Wir haben Endzeit, wir haben eine Endzeitkonferenz. Und nun gibt es in der griechischen Sprache Dinge, die wir leider in der deutschen Sprache nicht haben. Das Wort, das hier steht, sie merkte nichts, bedeutet nicht, sie wussten es nicht. Da gibt es ein extra Wort, das Wissen bedeutet. Hier steht ein Wort, das bedeutet Wissen durch Erfahrung oder Wissen in dem Sinne, dass man darauf reagiert mit ganzer Konsequenz. Das heißt, die Bibel zeigt hier etwas und ich denke, das ist für uns ein wichtiger Punkt. Ganz viele dieser Dinge, die ich jetzt aufzeige, die nützen mir überhaupt gar nichts, wenn ich die weiß im Sinn von Wissen. Sondern die sind für mich als Gläubiger nur wichtig und interessant, wenn ich darauf reagiere. Und zwar so darauf reagiere, wie Gott es sagt. Und hier haben wir einen ganz zentralen Punkt. Wir haben Missionswerke, wir haben Leute, die sich intensiv mit Endzeitfragen beschäftigen. Aber da ist etwas, es nützt trotzdem nichts, weil die Konsequenz nicht daraus geschieht. Und das ist eigentlich das, was dieser Ausdruck sagt, sie merkte nichts. Ich sage es mal in meinen Worten, sie merkte nichts, Klammer auf, und zogen keine Konsequenzen. Und um das geht es mir heute Morgen. Ich denke, Matthäus 16, Vers 3, da zeigt unser Herr Jesus einfach, dass es auch eine andere Ebene noch gibt. Er sagt, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt sehen, was passiert. Wir haben uns ja so daran gewöhnt, dass das alles normal ist. Das kommt, weil wir eine Mediengesellschaft haben. Der Mensch gewöhnt sich an bestimmte Dinge. Die Katastrophe, die heute geschieht, ich habe Statistik mir angesehen aus Schulbüchermaterial, wie die Erdbeben sich verändert haben, ich sage es einmal, noch vor der Zeit, oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Vergleich zu heute, und das ist völlig erschreckend, die Zeichen der Zeit gehen dahin, wir sehen jetzt etwas, was wir vorher nicht gesehen haben, wir sehen plötzlich, wie ein Weltstaat entsteht, wir sehen plötzlich, wie es eine Weltpolizei gibt, wo andere Staaten reinredet, wir sehen das ja gerade in Russland, also das heißt, wir sind nicht mehr autonome Staatengebilde, autonome Menschen, sondern jetzt kommt eine weltumfassende Hierarchie, die in die Staaten hineinwirkt. Wir sehen, wie eine Welteinheitsreligion langsam entsteht. Ich habe vor vielen Jahren Assisi untersucht. Und wenn man Assisi sah, das war dieses große synkretistische Treffen aller Religionen mit dem Papst, da siehst du, wie dann alle diese Weltreligionen vereinigt wurden. Jetzt kommt das, was mich ziemlich beeindruckt hat, weil ich da vom Fach bin. Ich sehe derzeit, wie die Finanzwelt zusammenbricht, sagen, mir ist das auch vollkommen klar, wie das funktioniert. Ich kann das relativ einfach erklären. Ich weiß auch, wie, oder ich muss dazu sagen, ich weiß, welche Möglichkeit es gibt, Offenbarung 13 herbeizuführen, dass dann niemand mehr kaufen oder verkaufen kann. Ist relativ einfach. Aber das, was wir heute sehen, ist eine Katastrophe und natürlich drumherum, ich sage es jetzt mal ungeschickt, der Abfall der Gemeinden. Die Christenheit ist so abgefallen, dass es himmelschreiend ist. Das kann man es nicht mehr nennen. Alles, was Gott verboten hat, wird heute in den Gruppen getan. Beginnt natürlich in der Regel bei den Großkirchen und geht aber inzwischen auch in die Freikirche rein. Es gibt eigentlich keinen sicheren Ort von der Gemeinde her, es sei denn, man ist selber sauber und hat dort, wo man Verantwortung hat, letztlich auch gewisse Handlungsfreiheit, dass man das, was biblisch sauber ist, vertreten kann. Ja, der Jesus sagt nicht umsonst bezüglich der Endzeit. Er sagt nicht, ihr müsst Angst haben, dass ihr verfolgt werdet, wie in Nordkorea oder den arabischen Ländern. Er sagt, habt Acht, dass euch niemand verführe, dass ihr nicht betrogen werdet. Und wir werdet heute Betroger auf allen Ebenen. Und im Daniel 9,26 steht, dass im Endeffekt der Krieg bis ans Ende bestehen wird. Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass überall Kriege sind. Wir haben uns daran gewöhnt, dass ein Krieg relativ leicht losbricht, sind immer froh, wenn er nicht in unseren Breitengraden ist. Und dann sehen wir eben etwas, wir sehen, wie das Antichristliche immer stärker wird. Und Antichrist heißt ja nicht nur gegen Christus, sondern auch anstelle von. Anti heißt zu gleichen Teilen auch anstelle von, also Betrug. Und hier haben wir etwas, ich lese uns eine Stelle aus dem Hesekiel 21, Vers 30, ist eigentlich die führende Stelle in der Heiligen Schrift, die aus der Prophetie heraus den Antichristen klassifiziert. Jetzt kommen wir gleich zu einem Punkt, wo die Gläubigen nichts merken. Was dich betrifft, du Entweiter, Gesetzloser, du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes. So spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone. Ich lese weiter in 32. Zunichte, zunichte will ich sie machen, auch die soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben. Wer die Bibel kennt, weiß, dass der Gesetzlose ein Titel des Antichristen ist. Und hier hast du eine Darstellung des Antichristen. Die Bibel sagt, du wirst ein entweihter Gesetzloser sein, und zwar ein Fürst Israels, und deine Zeit kommt am Ende. Und dann sagt er, herunter mit dem Kopfbund, Zeichen der Priesterwürde, herunter mit der Krone, Zeichen der Königswürde, die zwei großen Insignien des Messias, und sagt, dann wird's der bekommen, dem es zusteht, wenn der nämlich kommt, der Herr Jesus, und dann hast du den echten Messias. Ja, jetzt kommen wir zu einem relativ wichtigen Punkt, wo die Leute nichts merken. Ich denke, jeder Bibelgläubige ist letztendlich ein Freund Israels. Ist ein Freund des verheißenen Volkes. Aber wenn ich die Bibelstelle lese, dann muss es doch klar sein, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, aus Israel wird der Antichrist kommen. Und die Bibel sagt im Sacharja 13, dass zwei Drittel von Israel sterben wird in den Endzeitkriegen. Und dann kann ich es nicht verstehen, wie die Gläubiger ungeschützt nach Israel pilgern. Zum Beispiel Charismatiker sind hier ganz extrem, sie gehen zum Laubhüttenfest, schon vorwegnahmen, es wird erst im tausendjährigen Reich passieren. Wie man hier plötzlich beginnt, den Israel-Kult aufzurichten, der falsch ist. Natürlich sind wir fürs auserwählte Volk, aber wir machen keinen Kult. Wir verehren nur eine Person in diesem Weltall, das ist der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die einzige Offenbarung des dreimal heiligen Gottes in dieser Welt. Ja, und da kommen dann die Dinge, wo man nichts merkt. Man sieht zwar hier Israel, da gibt es so Aussagen, du musst nach Israel gehen, das ist der sicherste Platz auf der Erde. Nee, es wird der schlimmste Platz sein. Die Bibel sagt, das Blut wird bis auf Höhe der Zügel der Pferde gehen, da wäre es für mich von meiner Größe schon mal ganz schwierig. Versteht? Und da sind die Leute einfach verblendet, vernarrt und lassen sich hier blöffen. Und dann kommen wir zur Aussage von einem der führenden Missionswerke im deutschsprachigen Raum. Die ganze Bibel, die Schriften, gelten alle nur für Israel, außer den Lehrbriefen. Also die Bergpredigt, dass wenn mich jemand auf die linke Backe schlägt, ich ihm die rechte hinhalten muss, gilt nicht mehr. Da kommen diese Irrlehren und sie merken nicht, dass Israel nur ein Zeichen an der Welt der Uhr Gottes ist. Und hier haben wir jetzt einen ganz entscheidenden Punkt. Wir wissen ja, dass die Gründung des Staates Israel 1948 eine große Rolle gespielt hat. Wir wissen aber auch, dass es einen zweiten Schritt gab. Und dieser zweite Schritt, unabhängig davon, dass die Weltmission fortschreitet, ein Zeichen der Wiederkunft Jesu. Dann heißt es hier in Lukas 21, Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Das passiert 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde und, ganz wichtig, 135 nach Christus, Bar Kochba aufstand, wo dann endgültig Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde und wurde eine römische Stadt namens Aelia Capitolina und da wurde die Jude endgültig zerstreut. Und jetzt sagt die Bibel, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jerusalem wurde 1967 zurückerobert. Es wäre kein Problem gewesen, dann sofort klar Tisch zu machen, aber sie hatten alle Angst wegen dem Felsentum. In der Zeit 66, 67, 68, die Bibel sagt, dann enden die Zeiten der Heiden, sind eigentlich extremste Dinge passiert. Und die Gläubigen haben nicht gemerkt, im Sinne von, dass sie Konsequenzen zogen, dass jetzt die Endzeitwelle kommt. Und zwar, dort zum Beispiel wurde der erste Satellit, durch den wir heute diese Fernsehschüssel auf dem Dach haben, wo ja sinnigerweise Satan draufsteht. Man merkt immer noch nichts. Da sagen alle, es heißt Satellitenantenne, aber da steht Satan drauf. Und gleichzeitig kamen die Handys. Wir haben heute, wisst ihr, wenn die Leute sagen, der Fernseher ist gefährlich, dann muss ich sagen, ja, es ist inzwischen schon weit fortgeschritten. Dann war es der Computer. Aber heute, ich habe das gesehen bei meinen eigenen Enkeln und bei den Jugendlichen, ich komme da gar nicht mehr mit technisch, die sind inzwischen perfekt mit ihren iPhones, die sie haben. Das heißt, die haben den Dreck in der Tasche, Tag und Nacht, unkontrollierbar. Es sei denn, die Eltern machen eine Sperre rein. Geht ja auch. Gell, das heißt zu Deutsch, dort ist die Mediengesellschaft geboren worden, als die Zeiten der Heiden endeten. Und zum Ende der Zeiten der Heiden gehört, dass wir eine allumfassende Medienverseuchung haben durch Dreck. Ich sage den Leuten immer, ich habe ja auch meine Kämpfe gehabt und habe gekämpft in meinem Leben ohne Ende an allen Fronten. Ich habe immer gesagt, wenn du merkst, dass dir etwas gefährlich wird, dann musst du es wegwerfen. Es ist einfach so, ich muss merken, ob etwas gefährlich wird. Und jetzt kommen wir in diese Mediengesellschaft und wir werden völlig narkotisiert. Und das ist auch das Problem, dass die Leute nicht mehr lesen können. Aber die Bibel ist immer noch das Buch Gottes. Und es nützt mir nichts, wenn ich mir hier im Internet Filmchen angucke über geistliche Wahrheiten und das ist alles nett, aber das ist überhaupt nicht das Problem. Sondern die Wahrheit ist nur das Wort Gottes allein. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wenn ich merken will, erkennen will, im Sinne von Konsequenzen zu ziehen, was die Stunde geschlagen hat, dann muss ich hingehen und muss von der einzigen Quelle, und die einzige Quelle ist der Herr Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und die Bibel, Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. Nur das, was hier in der Heiligen Schrift vom Herr Jesus niedergelegt ist, ist unser Wegweiser, auch in der Endzeit. Wir haben einen adventistischen Prediger, einen Professor, der viele Dinge richtig sieht und ist trotzdem einer der größten Verführer, die rumlaufen. Er lehrt nämlich, wenn man den Sabbat nicht hält, der das Mahlzeichen des Tieres sei, dann geht man verloren. Ich weiß das nicht als Gerücht, ich weiß das aus erster Quelle. Wisst ihr, und da ist die Gefahr. Wir müssen lernen, uns zurückzuziehen in dem Bewusstsein, wie ein Paulus. Kennt ihr das Bewusstsein des Paulus? Das Bewusstsein des Paulus ist eine Ohrfeige für den Hochmut des modernen Menschen. 1. Korinther 4. Da sagt nämlich der große Apostel, der wohl aus dem Herr Jesus, der ja nicht nur Mensch, sondern Mensch und Gott in einer Person war, aber der wohl die größte Erkenntnis hatte vom Mensch, der hier über der Erdboden lief, da sagt Paulus etwas, das mich erschüttert hat. Er sagt in Vers 4, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Wenn selbst ein Paulus sich selber nicht beurteilen konnte, wie will ich mich selber beurteilen oder die Zeitzeichen, wie will ich selber das beurteilen? Damit, das meine ich mit Ohrfeige, damit zeigt die Bibel, du bist als Mensch völlig unfähig. Vollkommen disqualifiziert. Das heißt, ich habe es nötig, dass das Schwert des Geistes, das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes bei mir, Geist und Seele drin, dass der Herr Jesus mich beim Bibellesen durch den Geist der Wahrheit in gewissem Sinne in die Tiefe der Schrift einführt, dass ich verstehe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich habe es lange nicht begriffen. Aber ich werde nur in dem fortschreiten, in dem Maß, wie ich die Konsequenzen ziehe und gehorsam bin. Der ganze Römerbrief ist nur geschrieben, Kapitel 1, Kapitel 15, Kapitel 16, wird ausdrücklich geschrieben, dass die Heiden zum Glaubensgehorsam kommen. Das heißt, Gott will, dass wir aus diesen Erkenntnissen Glaubensgehorsam vollziehen. Das heißt, dass wir handeln, Konsequenzen ziehen. Wisst ihr? Und in dieser Zeit ist dann eben etwas passiert. Dort 1960 kam die Überpfingstbewegung, die evangelisch-charismatische Bewegung. Dennis Bennett hieß der Mann. Dann kam 1966 an der Uni in USA die katholisch-charismatische Bewegung. Plötzlich haben Nonnen in Zungen geredet. Ich weiß noch, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, ihr erstes Heft der Stimme, hat berichtet, wie Nonnen in Zungen geredet haben. Und führende Leute dieser Schiene waren Jesuiten. Angeblich bekehrte Jesuiten, die Brüder sind, den Heiligen Geist empfangen haben, wie die wahre Gläubige. Wenn man natürlich weiß, warum der Jesuitenorden gegründet wurde, zur Zerstörung des Protestantismus, kann man nachlesen. Wer der Schwur der Jesuiten liest, kann man sich leicht besorgen, der weiß, dass das alles nicht sein kann. Ich glaube mir Jesuit nur, dass er wirklich mein Bruder ist, wenn er rigoros sich bekehrt und rigoros von allen diesen Dingen trennt. Wenn er das nicht tut, glaube ich es einfach nicht. Entschuldigung, es tut mir leid. Wisst ihr, und jetzt kommt das Problem, dass die Gläubige naiv keine Konsequenzen zieht. Wisst ihr, in 2. Korinther 6, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1 ist das hohe Lied der Absonderung. Ich nenne es mal so. Dort sagt die Bibel, du kannst nicht zusammenarbeiten mit Leuten, die zu Belial gehören, zum Teufel. Du kannst nicht zusammenarbeiten mit Leuten, die nicht gläubig sind. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel mit keinen überregionalen Gruppen zusammenarbeiten. Dort hat es teilweise, ich rede mal jetzt ganz gezielt von der Allianz, denen habe ich die Mitarbeit verweigert aus diesen Gründen. Ich habe ihnen gesagt, ihr habt ungläubige Pfarrer. 2. Korinther 6 verbietet mir, mit euch zu arbeiten. Weil dann die Leute, mit denen ich verhandelt habe, waren wiedergeboren, aber die haben schon den Kompromiss gemacht. Und das Zweite, was ist Belial? Ich kann doch nicht hingehen heute, auch wenn mein Kollege eine Hochzeit hat und ich weiß, da wird eine Messe gelesen, dass ich da einfach reinsitze, nur dass ich bei der Hochzeit war. Die Bibel sagt klipp und klar, ich darf mit dem, was Belial heißt, nichts zu tun haben. Ich muss mich absondern. Ich muss mich von den Ungläubigen absondern und von falscher, teuflischer Religion. Egal wie die heißt. Wisst ihr, und unsere Vorfahren sind teilweise auf die Galeere gegangen, haben einen schrecklichen Tod erlitten, sind gefoltert worden, sind bestialisch zerstört worden, weil sie sich geweigert haben, die Messe anzunehmen oder beizuwohnen. Wisst ihr, und da kommt halt das Problem. Sie merkten nichts, heißt, sie zogen auch keine Konsequenzen. Wenn ich wirklich merke, was die Stunde geschlagen hat, dass die Verführung überhand nimmt, dass alle diese Kreise wie eine Flutwelle über uns hereinbrechen, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Das heißt, ich muss dann beginnen, an diesen einzelnen Punkten in meinem kleinen Leben dagegen zu gehen. Das heißt, reagieren. Und dann ist nicht nur das passiert mit der katholische Bewegung, sondern die Charismatik ist ja wie eine Flutwelle über die christlichen Kreise drüber gegangen. Wisst ihr, und ich sage es euch ganz ehrlich, ich verstehe die Leute nicht. Jeder Jugendkreis, der gehört auf die Finger geschlagen. Versteht ihr? Das muss man so deutlich sagen. Jeder Jugendkreis fängt an und macht Lobpreis. Na, sage ich, kommt mal her. Wo ist Lobpreis in der Heiligen Schrift? Römer 15. Sie loben Gott um der Barmherzigkeit willen, die Heiden. Wo ist Lobpreis im Sinne von einer seelischen Übung mit erhobenen Händen? Frauen dürfen sowieso nicht, ist ganz klar von der Bibel her. Dass sie dann hingeht und in seelischen Dingen schwelget, Musik macht und den, sei, wo steht das? Warum kommt da auch in den, ich sag's mal, protestantischen Kreisen, ob die evangelisch sind, reformiert oder lutherisch oder auch freikirchlich, warum kommt das rein? So ein ganz einfacher Grund. Ich habe selber in Zunge geredet und ich habe selber geweissagt und diese Gabe war halt vollkommen falsch und meine Zungenrede war absolut dämonisch. Und ich musste mich unter Buße und Glaube vom Blut Jesu reinigen lassen, von dem trennen. Und ich habe etwas gelernt in diesen Bewegungen. Du kannst keine dieser falschen Geistesgaben aktiv setzen, öffentlich, wenn nicht die Stimmung angeheizt ist, wenn die Stimmung nicht eine bestimmte Höhe hat. Und das ist der Grund wegen dem. Wisst ihr, in Albstadt singt man ein Lied, dann singt der Chor ein Lied, dann ist Predigt und dann singt man noch ein Lied. Ende der Durchsage. Wisst ihr, und mir wird es jedes Mal ganz wild, wenn ich in Kreise komme, bevor ich zum Prediger komme, muss ich 7 Lieder über mich ergehen lassen. Ich weiß ja, wie das wirkt. Und hier ist einfach etwas, wo du merkst, die Leute merken nichts. Sie merken nichts, dass hier etwas ist. Sie merken nicht, die Charismatik ist noch 100-mal gefährlicher wie die Pfingstbewegung. Und sie hat nicht nur die falsche Geistesgabe. Rudolf hat es uns ja aufgezeigt. Aber wisst ihr, da ist noch viel mehr. Da ist dieser Wahn, die Welt zu evangelisieren im Sinne von, dass alle gläubig werden. Ich weiß sogar Fälle, wo sie auf den Parkplätzen Autos die Hände aufgelegt haben, dass die Leute, die Fahrer, gläubig werden sollen. Da muss ich sagen, das ist schon eine Zerrüttung der Sinne. Und unsere Kreise, statt dass sie sagen, fort, geh weg. Wisst ihr, wenn ich das sehe, ich habe hinter einem Manuskript über Geistestaufe, über Zungenrede, in der Bibel steht, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich bin Geist getauft worden am 30.05.1974, am Tag meiner Wiedergeburt. Zungenrede ist ein Zeichen für die Juden, hat absolut laut 1. Korinther 13, 8, Sebastian hat es uns gelesen, aufgehört. Ist keine Frage. Wisst ihr, da muss ich sagen, wenn es keine Zungenrede mehr gibt, die Bibel sagt ja nur, dass 3 dieser Dinge massiv, explizit aufhören, Zungenrede, Weissagung und direkte Inspiration, dann ist es doch klar, dass ich mit denen gar nicht rumdiskutiere, ob andere Dinge gut sind. Dann sage ich, ihr habt in eurem Zentrum eine Irrlehre, die Geistestaufe, ihr habt falsche Geistesgabe, ihr habt nicht Jesus Christus im Mittelpunkt, weil in Johannes 16, Vers 7 bis 14 steht bezüglich Charismatik. Wie wirkt der Heilige Geist? Er wird Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt ins Wort Gottes hinein und er verherrlicht Jesus. Und das ist dort nicht da. Also muss ich sagen, gehört ihr nicht zu der Gruppe, mit der ich zusammenarbeiten kann. Da gehört natürlich auch dazu, das muss man den jungen Leuten sagen, die Bibel sagt ganz klar, du darfst praktisch nicht mit einem Ungläubigen zusammenarbeiten. Und das Wort, das dort steht im 2. Korinther 6, das ist aramäisch aus der Historie raus und es meint auch keinen Ungläubigen heiraten. Wir müssen unseren Jugendlichen wieder sagen, du kannst nicht jemand heiraten, der nicht gläubig ist. Und du darfst auch nicht eine Schnellbekehrung machen, wie es manche Leute machen, dass man dann nicht schnell fromm macht, dass man heiraten darf. Und man muss das ganz nüchtern sachlich sagen, hier muss man unserer Jugend sagen, du musst dich absondern. Wenn sie dann jammert, dann lässt ihnen Klagelieder 3. Es ist gut, in der Jugend das Joch zu tragen, seinen Mund in den Staub zu stecken und wirklich sich zu bewähren. Und das hat man den Mut nicht zu sagen, wenn man glaubt, die Jugend geht. Wir haben eine blühende Jugend, die geht eben nicht. Wenn man geistlich klar ist, geht sie nicht. Wenn man Kompromisse macht, geht sie irgendwann sowieso. Weil die findet noch einen schlimmeren, der noch größere Kompromisse macht wie wir, wenn wir Kompromisse machen, was ich ja nicht hoffe. Und da muss man einfach ganz nüchtern sachlich sein und sagen, Finger weg, letztendlich, Gott ist gnädig, barmherzig, aber letztendlich, irgendwann kommt das Gericht Gottes über uns und muss ich Ihnen sagen, ihr könnt auch nicht unverheiratet zusammenleben, es geht alles nicht. Der Jugend muss man ganz klar die Richtung vorgeben. Ich habe als junger Mann ein Buch gelesen vom amerikanischen Soziologen namens Poshman. Das heißt Verlust der Kindheit. Und als ich das las, sind mir Kronleuchter auch geistlich aufgegangen. Ich habe plötzlich gesehen, wenn du praktisch die Jugend und die Kinder nicht schützt, öffnest du dem Teufel die Tür. Du musst sie schützen, auch vor den Medien. Du musst sie schützen vor Sünde. Du musst sie schützen. Sie müssen wissen, was ist gut und was ist böse. Sie müssen genau wissen, was darf ich und was nicht. Der Levit im Alten Testament war dazu da und die Gläubigen sind die neutestamentlichen Leviten. Wir sind dazu da, zu zeigen von der Schrift, was gut und böse ist. Und das braucht die Jugend. Und wenn sie das alles erkennt, jetzt auch, dass eben diese Mediengesellschaft hereinbricht, die katholische plötzlich angeblich akzeptabel sind, die charismatische Bewegung über uns hereinbricht. Und genau das Gleiche ist, in dieser 68er-Bewegung kam die Unmoral. Hat sich dort gezeigt mit dem Minirock von der Mary Quant. Und Rockmusik kam, mit der Rockmusik der Okkultismus. Wieso? Und heute ist so, heute ist Rockmusik in den gläubigen Kreisen kein Problem mehr. Da muss ich sagen, ihr müsst das raustun. Das ist eine falsche Quelle. Genauso, wenn jemand nicht sauber angezogen ist in der Gemeinde, dann muss ich ihm das sagen. Da haben wir den Mut nicht dazu. Jetzt kommen wir natürlich zu euch, liebe Schwestern. Ihr seid die Erste, die ihre andere Schwester, die nicht sauber angezogen ist, das sagen muss. Das muss nicht der Mann machen. Zuerst einmal muss Schwester zu Schwester hier kommen und sagen, die Mütter in Christo muss sagen, Mädchen, so kannst du nicht rumlaufen. Wenn es dann gar nichts fruchtet, dann sind die Ältesten wieder dran. Aber es ist einfach ein Problem. Wir lassen alles laufen. Das ist das Problem. Das heißt, wir tun, wie wenn wir es gar nicht wissen würden. Und das, was Matthäus 24 sagt, wir wissen es, aber wir merken es nicht so in der Tiefe, dass wir reagieren. Das ist unser Fehler in der Hinsicht. Wir reagieren nicht. Und dann natürlich mit diesem Okkultismus kam auch der nackte, gottlose Unglaube. Die Satanskirche vom Anton LaVey wurde gegründet. Und dann kam die 68er-Generation, die hat inzwischen alle politischen Ämter inne, hat sie aber gesagt vorher, sie hat ganz klar gesagt, wir werden jetzt anstelle der Revolution, werden wir die Institutionen durchlaufen, die sitzen überall. Und die 68er-Ideologie ist letztendlich die Ideologie der Gottlosigkeit. Wisst ihr, und ich habe vor vielen Jahren, da habe ich im Radio eine Gesundheitssendung gesucht und ich bin technisch etwas unterentwickelt, möchte ich ganz klar sagen. Und ich habe die Sendung nicht gefunden und ich glaube nicht an einen Zufall. Und ich drehe da an den Sender rum und plötzlich höre ich etwas von der 68er-Generation. Da habe ich meine Gesundheitssendung gelassen und habe zugehört. Und dann sagt ein führender Mann der 68er-Bewegung, damals, dann hat er wörtlich gesagt, wurde der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen. Dann habe ich gesagt, natürlich, da wurde ein dämonischer Geist ausgegossen. Und der wirkt bis heute. Wir haben es heute mit dem antichristlichen Geist zu tun auf allen Ebenen. Und wenn ich jetzt wirklich endzeitlich mich wehren will, dann muss ich mich auf jeder Ebene, wo das Wort Gottes dagegen geht, wehren. Aber dazu muss ich das Wort Gottes kennen, muss es studieren, muss es lesen, muss es zu meiner Nahrung machen, zu meinem Ein und Alles. Und man sieht natürlich auch, wie jetzt die biblische Prophetie sich erfüllt, die Bäume schlagen aus, laut Richter 9 sind die Bäume die Nationen. Wisst ihr, wenn ihr guckt, das Commonwealth ist zusammengebrochen, die große Weltmacht der Engländer nach dem Krieg, Israel 1948, von dem Moment, da ging es abwärts. Also dann sind die Imperien überall, Titos Staatenbund, die sind alle, der russische Staatenbund, die sind alle zusammengebrochen, die Bäume schlagen aus. Das heißt, ich sehe an der Endzeit, es ist Zeit. Und jetzt kommt das Problem. Was bin ich denn, wenn ich wiedergeboren bin? Was bin ich denn, wenn ich gläubig bin? 1. Petrus 2,11, ein Fremdling auf dieser Erde, ohne Bürgerrecht. Im Philipperbrief steht, dein Politeuma, dein Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Da muss ich den Gläubigen sagen, wenn ihr wirklich merkt, dass das Endzeitliche, auch das Staatliche uns immer mehr ergreift, dann musst du fliehen. Ich sage den Gemeinden, ihr könnt doch kein Geld nehmen vom Staat oder von, jetzt ist ja aufgelöst, früher vom Kreis Jugendring und so, das hat da mit uns nichts zu tun. Wir gehören zum anderen Reich, wir gehören zum Reich Gottes, mit denen haben wir nichts zu tun. Die Gläubigen sind immer die anständigsten und besten Staatsbürger, solange es nicht gegen den Glauben geht. Aber wir verbünden uns nicht mit dem Staat. Wir machen auch keine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, weil dann muss ich ja letztendlich die Interessen des Staates vertreten, was ich nicht kann. Weil jetzt kommt der entscheidende Punkt. Matthäus 24, 12 hat dort begonnen und ist jetzt explodiert. Der Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Es ist undenkbar, was heute im sexuellen Bereich alles möglich ist. Undenkbar. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Wisst ihr, ich kenne euch nicht, ein paar kenne ich, aber viele nicht. Und wenn ihr mich einladet, müsst ihr einfach mitleben, dass ich es sage. Wer jetzt nicht aus der Kirche austritt, dem kann mir nicht mehr helfen. Versteht ihr? Das ist Zentrum der Hure Babylon. Ich kann doch nicht zugucken, wie gleichgeschlechtliche Paare im Pfarrhaus zusammenleben und dann noch so tun, als wäre das immer noch die Kirche, die vielleicht 1950 war. Ich weiß nicht, was die Leute heute tun würden. Wir sind auch nicht zur Zeit von Wilhelm Busch, vom Wäschbund, wo alles wunderbar war. Ist vorbei. Ich habe hier überall die antichristlichen Dinge. Und es zu merken, zu erkennen, heißt Konsequenzen ziehen. Ich muss heute überall, wo diese teuflischen, dämonischen Dinge aufbrechen, muss ich fliehen. Ich muss weg. Ich muss in Deckung gehen. Ich muss fliehen zum Herrn Jesus. Und wenn man das sich jetzt anguckt, natürlich geschehen auch prophetisch gewaltige Dinge. Du siehst zum Beispiel, ich habe da einen Leserbrief in unserer Zeitung geschrieben, ich habe klar geschrieben, da ist die Islamisierung Deutschlands kommt von der Gottlosigkeit, weil ihr der Gott der Bibel verwerft. Interessant, öffentlich kein Kommentar, aber privat. Da rufen Leute an und ich komme aus einem sehr bürgerlichen Umfeld, haben angerufen und sagen, danke, dass du es geschrieben hast, ich habe den Mut nicht. So denken ganz viele. Wisst ihr, Islamisierung ist ein Gericht über eine gottlose Welt. Luther hatte zwei Seiten. Die eine ist gut, die andere, die mag ich nicht. Aber Luther hat was Großes gesagt. Er sagte, letztendlich, wenn Gott ein Volk strafen will, dann schickt er ihnen die Türken. Das war damals der Krieg. Nicht von mir. Ich habe nur Martin Luther zitiert, der Reformator. Wisst ihr, ich habe nichts gegen die Leute. Ich habe Freunde und ich bin auch nicht ausländerfeindlich. Im Gegenteil, ich habe Freunde und ich habe gesehen, dass dort auch Leute gibt, Gläubige, ist wunderbar. Aber ich habe was dagegen, dass wir islamisiert werden. Ich habe was dagegen, letztendlich, dass, ich sage es einmal vorsichtig, zum Beispiel Brüder von uns in der Türkei gemordet wurden, wie die Familie Geske es erleben musste und heute 7 Jahre danach immer noch kein Urteil da ist. Ich habe was dagegen, dass das Christentum zerstört wird. Jetzt kann man sagen, hat das formelle Christentum so einen Wert gehabt? Eigentlich waren viele Gesetze des bürgerlichen Gesetzbuches noch basierend auf der alten Gesetzgebung des Mose. Und diese Dinge, die werden dann letztendlich alle zerstört. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss nüchtern sachlich sagen, wir müssen aufstehen und uns wieder zum Gott der Bibel bekennen, zum Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und beginne Zeugnis zu geben, auch diesen Leuten, die hat Gott uns geschickt. Das muss man einfach sehen. Ich habe nichts gegen die Leute, sondern ich muss Buße tun, dass Gott so ein Gericht über unsere Welt bringen kann. Wisst ihr, und ich sage euch, die Bibel sagt, das Römische Reich kommt wieder. Und das Römische Reich hatte zwei entscheidende Merkmale. Das ist auch in der Endzeit da. Panem et circenses, Brot und Spiele, Wohlstand und Unterhaltung. Wisst ihr, ich kann euch heute in einem Tag einen Volksaufstand machen, der so gewaltig ist, vielleicht geht es auch 2 Tage, aber viel länger geht es nicht. Ich mache einfach Folgendes, ich streiche der gesamte Bevölkerung auf der ganzen Welt den Urlaub und stelle alle Fernsehsendungen und alles ein. Ich drehe alles ab, alle Medien. Was denkt ihr, was passiert? Die Leute brechen auf! Es gibt eine Revolution, wisst ihr, und genau das will der Antichrist. Da wird letztendlich das von dem antichristlichen Geist so aufgeheizt, dass wir alle abhängig von diesem Zeugs werden. Und ein wahrer Gläubiger sagt, dreh die Fernsehsender ab, dreh das Internet ab, du kannst alles abdrehen, du kannst mir den Urlaub streichen, du kannst alles machen, was du willst. Ich ruhe in Christus, ich habe mein Wort Gottes, notfalls habe ich auch eine Kerze, wenn der Strom weg ist. Das heißt, ich und der Herr, wir sind hier in dieser engen, innigsten Gemeinschaft. Sein Blut macht mich weiter rein von jeder Sünde. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich kann dem Lamme folgen, wohin es geht. Was interessiert mich der Rest? Wisst ihr, das ist der wahre Gläubige, der es merkt und Konsequenzen zieht. Wehe, wenn wir uns aus dieser Haltung herausbegeben und beginnen, hier zu öffnen.
dann wird die Gesetzlosigkeit uns ergreifen. Und dann siehst du plötzlich, wie die Gläubigen Dinge tun, die unfassbar sind, wo du dir nicht vorstellen konntest, dass ein Gläubiger solche Dinge tut. Wisst ihr, das kommt ja nicht nur in den normalen Kreisen vor. Ich bin zum Beispiel auf etwas gestoßen, das mich völlig schockiert. Ich bin darauf gestoßen, dass die Gläubigen lügen. Und zwar öffentlich lügen. Ich in meiner Naivität, der ich das rigoros ablehne, mein alter Chef hat immer gesagt auf der Bank, mein Kaufmann ist auch kein Normaler, hat er immer gesagt, er hat seine Mucken, aber eines ist sicher, Lüge tut er nicht. Und hat zum Kunden gesagt, er lügt nicht. Und das ist wichtig. Jetzt treffe ich auf Gläubige, Führer der evangelikalen Bewegung, die lügen. Da gehe ich auf die zu und sage, hey, du darfst nicht lügen. Berichtige das. Dann sage ich zu, nein. Wisst ihr, wir sind in einer Zeit, wo die Sünde auch die gläubigen Kreise ergreift. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Der Herr Jesus ist die Wahrheit. Wisst ihr, jetzt kommt das Wichtige. Und was heißt es, es zu merken? Das heißt, die Konsequenzen zu ziehen. Wenn ich auf diese Dinge treffe, muss ich mich absondern. Wenn ich das nicht tue, färbt es ab auf mich. Gell, und jetzt kommen wir eben zu diesem Problempunkt, wir sehen das ja alles. Wisst ihr, zur Zeit, ich möchte jetzt hier keine extreme Auslegung geben, nur mal einen Hinweis, zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, so 90, 95 nach Christus, da war die griechische Mythologie noch vom Alexander dem Großen eigentlich bekannt. Gell, und wenn da jemand vom Weib auf dem Tier gesprochen hat, dann haben die gewusst, das ist Europa. Die Europa. Und jetzt sage ich es immer hart, wenn du heute siehst, was Europa für eine Rolle spielt, auch geldmäßig, was da alles sich zusammenbraut, dann muss ich sagen, ja, auf was wartet er noch? Was soll noch abfallen? Wann sollen wir ernst machen, geistlich? Wann machen wir ernst? Was soll noch passieren? Wisst ihr, und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die Verfolgung kriegen oder ob bei uns die Gesetzlosigkeit, so wie es im Sacharja 5 beschrieben wird, die ja immer bleierner Topf sitzt, ob die Gesetzlosigkeit nicht bis zum Schluss unser Problem sein wird. Ich habe manchmal den Eindruck, Verfolgung wäre leichter als diese Verführung, die uns vollkommen narkotisiert und uns letztendlich einlullt. Darum sagt auch Lukas 21, wachet und betet am Schluss. Er sagt, ihr müsst wachen und beten. Bete, dass mein Herz zum Herrn Jesus gehört. Wache, dass ich aufpasse und dort fliehe, wo Gott es sagt. Also jetzt sage ich es euch ganz ehrlich. Es ist sinnlos, die Endzeitabläufe zu berechnen. Es ist auch sinnlos, Theorien aufzustellen. Die Bibel ist nämlich hier völlig anders. Sie sagt was ganz Einfaches im 2. Petrus 3. Und zwar, sie sagt, erstens, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Die Bibel sagt, die Wiederkunft Jesu wird sein wie ein Blitzschlag im Matthäus. Und jetzt heißt es in 2. Petrus 3, Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird. Wir wissen, dass diese Welt vergänglich ist. Wisst ihr, ich habe mit Zeugen Jehovas gesprochen, die haben zu mir gesagt, ich will gar nicht in den Himmel. Dann sage ich, wieso willst du nicht in den Himmel? Er sagt, da will ich die Kirche so mag. Ich habe dann das Gespräch abgebrochen und habe gesagt, es ist sinnlos, da haben wir zwei miteinander redet. Aber da heißt es, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Wisst ihr, es gibt nur eine Antwort. Ich brauche keine weiteren Zeichen der Endzeit, um zu merken, was die Stunde geschlagen hat. Natürlich sehe ich, dass Sacharja 12 bis 14 sich zusammenbraut. Dass es wohl auch um Israel zu diesen großen Kriegen kommen wird. Wann die Wiederkunft Jesu ist, weiß ich nicht. Ich habe meine Meinung, wann sie ist, aber ich weiß es nicht. Aber etwas ist klar. Wenn ich heute sterbe oder jemand von uns stirbt, dann ist der Tag der Begegnung mit dem Herrn, dann ist völlig egal, wann die Wiederkunft ist. Ich muss jeden Tag bereit sein. Es gibt hier keine andere Möglichkeit, als täglich vom lebendigen Gott bereit zu sein, sich abzusondern, wenn man diese Dinge alle erkennt und sie merkt, dass man in Deckung geht. Und die Bibel sagt hier, du weißt, das geht alles weg, du weißt, hier ist nichts Bleibendes, wisst ihr, uns Geld ist auch nicht bleibend. Ich habe 1982 meine Bankfachwirtprüfung abgelegt, da hatte ich einen Dozenten, der hat uns in Volkswirtschaft ziemlich deutlich gezeigt, wie Geld funktioniert. Als ich das gesehen habe als Gläubiger, hatte ich einen Schock. Da war mir plötzlich klar, dass es Geld gar nicht gibt. dass ein fiktives Mittel ist. Und ich weiß inzwischen, wie man das macht. Also nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn mir jemand 100.000 Euro gibt, dann würde ich sagen, nach Adam Riese, mathematisch, da kann ich 100.000 Euro ausleihen. Ich muss aber 20% dem Staat geben als Mindestreserve. Also ich habe 80.000 wirklich zur Hand. Jetzt könnte ich für 80.000 Kredite geben. Wisst ihr, wie viel ich Kredit geben kann? Das Fünffache der Ursprungssumme. Und das ist sogar legal, gesetzlich und kein Trick. Das heißt, bei 500.000 Euro sind 420 Luft. Ich sage manchmal, wenn ich zahle und finde nicht gleich die Münze, sage ich bei der Kassiererin im Supermarkt oder so, das ist halt Spielgeld. Das ist Spielgeld. Wisst ihr, wir können uns nicht aufs Geld verlassen, es taugt nichts. Die Leute kommen zu mir und sagen, du bist doch ein Banker, sag mir, was ich sicher tun soll. Ich sage, gar nichts, das ist keine Chance. Wenn die antichristlichen Kräfte beschließen, dass jetzt dieses System kollabiert, dann kriegst du Offenbarung 13, dann bekommst du letztendlich, dass niemand mehr kaufen oder verkaufen kann. Wir haben ja alle die Hoffnung, dass die Entrückung vorher ist, die habe ich auch. Aber ihr versteht, das System, wir wissen auch nicht Vorläufer. Die Bibel sagt, es gibt Antichristen, die Reiter galoppieren und das sind immer Vorläufer. Ich weiß jetzt nicht, ist das schon das letzte Stadium? Ich denke es, aber ich weiß es nicht. Wisst ihr, wir müssen einfach damit rechnen, dass alles zusammenbricht und alles kaputt geht. Was habe ich denn auf dieser Welt, wenn ich der Herr Jesus nicht als strahlendes Zentrum meines Lebens, meines Herzens habe? Was habe ich denn? Gar nichts. Steht ihr? 2. Korinther 11. Jetzt kommt das, was unsere gläubigen Greise nicht merken. Sie ziehen keine Konsequenzen. Dort sagt er in Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die List Eva verführte mit ihrer List, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgebannt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und in Vers 13 redet die Bibel von falschen Aposteln, betrügerischen Arbeitern und sagt dann in 14, der Teufel verkleidet sich selber als Engel des Lichts. Wisst ihr, ich habe bei Gläubigen etwas festgestellt, auch bei recht Gläubigen, ganz strenger Gläubigen, sie leben, wie wenn es die Verführung nicht gäbe würde. Ist euch klar, dass manche Kreise euch trojanische Pferde schicken? Ich hatte schon eins in Abstand. Wir sitzen drin beim Brotbrecher, dann gucke ich meinen Bruder an und sage, da stimmt was nicht. Wir haben den Mann genommen, haben ihn hinterher rausgeholt, hat sich schon voll in die Gemeinde integriert gehabt. Und dann gesagt, du, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist völlig verblendet oder du bist nicht sauber. Antwort, wir reden später. Tag drauf, Anruf, ich werde die Gemeinde verlassen. Dann ist er spurlos verschwunden. Nach 2-3 Monaten ruft er mich an und sagt, ha, wie geht's in Albstadt? Sag ich, gut, sagt er, ja, weil ich bin ja jetzt weg. War nur provozierend. Wisst ihr, es gibt Leute, wir werden unterwandert. Wir dürfen nicht naiv sein. Alles dürfen wir sein, bloß nicht naiv. Wir müssen zum Herrn schreien. Herr, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Wie siehst du es? Öffne mir die Heilige Schrift. Lass mein Herz ungeteilt sein. Lass mich dauernd im Lichte wandeln. Lass mich dauernd im Geiste wandeln. Hilf mir, dir, dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Wisst ihr, das kann man, auch wenn man im Beruf und in dieser Welt sein Mann steht. Das schließt eine nichts andere aus. Ich muss vernünftig leben in dieser Welt. Aber geistlich, innerlich bin ich ein Sklave Jesu Christi. Ich bin abhängig. Ich habe überhaupt keinerlei Chance, wenn der Herr Jesus nicht mich durchs Wort Gottes letztendlich auf die Schiene setzt, wo ich gehen soll. Dann gehe ich unter. Jetzt kommt halt das Problem. Wir müssen auch die Leute sagen in der Evangelisation. Wisst ihr, ich mag es nicht, wenn man vom Sinn des Lebens redet. Der Sinn des Lebens ist doch nicht mein Problem. Mein Problem ist, ob ich in die Hölle komme oder in den Himmel. Das ist mein Problem. Wisst ihr, das muss man den Leuten sagen. Offenbarung 5 sagt, ich sah praktisch der Löwe von Juda, ein Lamm wie geschlachtet. Und das ist auch die Botschaft, die wir von unseren Gemeinden und von unserem persönlichen Leben den Menschen draußen geben müssen. Wir müssen ihm sagen, die Endzeit ist unendlich fortgeschritten. Es ist wirklich kurz vorm Ende und eines muss klar sein. Du hast jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder begegnet dir der Herr Jesus als Lamm Gottes, das deine Sünde hinwegnimmt, oder als der Löwe von Juda, der dich in den feurigen Pfuhl in die Hölle wirft. Und das ist das Problem. Und dann sagt die Bibel, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, Offenbarung 14, Vers 1, Dort wird nochmals dargestellt, so die Grundhaltung der wahren Gläubiger. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Übrigens, 144.000 ist eine symbolische Zahl, 12 mal 1000 ist die Vollzahl aus Juden und Heiden, das ist die Gesamtheit. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und jetzt wird erklärt, was das heißt. Das sind die, die erkauft sind von der Erde, die durch Jesu Blut erkauft sind. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Und die Bibel sagt, kein Betrug in ihrem Munde, keine Lüge, sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Frage an mich, Frage an dich. Folgen wir dem Lamm, wohin es geht? Fragen wir das Lamm, wohin ich gehen soll? Frage ich der Herr Jesus und wache, wo sind die Fußstapfen Jesu, in denen ich gehen soll? Wisst ihr, wir haben einfach uns angewöhnt, auch in den streng gläubigen Kreisen, dass wir leben, wie wenn der Herr Jesus nicht unser Haupt wäre. Wie wenn der Herr Jesus nicht unser Wegweiser wäre. Wie wenn er nicht der wäre, der den Fußstapfen vor uns setzt, wo ich drin laufen soll. So lebt die Gemeinde. Mir ist es aufgefallen bei mir selber. Ich bin erschrocken. Habe dann eine Vollbremsung gemacht und bin zurück zu den Wurzeln und habe gesagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn ich auf so eine Konferenz wie hier gehe, was denkt er, was ich bete? Ich bete nicht nur, dass der Herr die Botschaft geben soll zur Verkündigung. Ich bete, Herr, leite du jedes Gespräch. Ich will nicht schwätzen, Schwäbisch, rede, das geredet ist. Ich will, dass das passiert, was du willst. Wisst ihr, und der Konferenz sieht völlig anders aus, wenn du so betest. Wenn du mit so einer Herzensstellung zu den Geschwistern gehst, dann kommen da völlig andere Gespräche zusammen, als wenn du einfach kommst und sagst, ist doch nett, dass ich hier bin. Wisst ihr, wir sind doch nur Sklave Jesu Christi. Wir haben vorher überlegt, wenn ich mich vorstellen soll, ob ich sage, ich bin nur ein Prediger in der Wüste und gar nichts sagen soll. Wäre auch falsch gewesen. Versteht ihr? Wir sind doch nur Sklave Jesu Christi. Ist doch völlig egal, was wir tun. Sondern wir müssen dem Lamm folgen, wohin es geht. Und etwas zu merken, das ist mir ganz wichtig. Sie merkte nichts, heißt nicht, sie haben gar nichts gesehen. Das Wort Ginosko heißt wirklich Konsequenz. Das heißt, darauf reagieren. Wir hatten Griechen, die hier auch im Neugriechischen gut ist, sagt mir, das Ginosko heißt im Griechischen immer letztendlich auch durch Erfahrung wissen, also erleben, wirklich das, was passiert. Wisst ihr, wenn ich das alles sehe, die Fälschungen nimmt überhand, der antichristliche Staat nimmt überhand, das ganze Teuflische geht wie eine Flutwelle über uns drüber, wir werden durch die Medien infiltriert, durch falsche Geistesgabe, durch falsche Bewegungen, durch falsche Lehren, alles eine Fälschung kommt über uns, da kann ich doch nur eines tun, ich fliehe, was meine Füße herhaltet, hin zum Herr Jesus, ich fliehe zur Heiligen Schrift. Ich lege mein Herz ihm auf den Altar und tue nichts, es sei denn, ich bin gewiss, dass ich im Wille Gottes bin. Müssen wir nicht sagen, ehrlich, wenn wir das hier auf dieser Konferenz tun, dann ist gewonnen für jeden von uns. Dann ist gewonnen. Wenn wir es nicht tun, vielleicht bekommen wir Erkenntnisse. Jetzt weiß ich das von der Verführung, jetzt weiß ich das. Nur, ich frage mal ganz andersrum. Hilft mir das, bereit zu sein, wenn der Herr kommt? Und bereit sein heißt, ich gehe die Treppe runter, ist mir passiert. Beziehungsweise ich bin nicht gegangen, bin vom Hocker gestanden, fall von dem Hocker runter, weil er zusammenbricht, stürzt mit dem Kopf, mit dem Nacken auf eine Kante. Der Arzt sagt zu mir, ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Normal tot, im besten Fall querschnittsgelähmt. Warum ist nichts passiert? Weil auf dem Sideboard Bibeln standen, unter anderem. Bibeln und dicke Bücher. Und das war die Kante stumpf. Aber normalerweise, wenn es dumm geht, überlebst du das nicht. Woher weißt du das, ob das passiert? Du kannst heute die Treppe runtergehen, stürzt und bist tot. Du sitzt heute ins Auto, es fährt einer in dich rein, du bist tot. Wisst ihr, und wie soll ich bereit sein? Endzeit heißt, wenn du siehst, dass es immer alles schlimmer wird, dann musst du noch mehr zum Herr Jesus fliehen, noch mehr geheiligt sein, noch mehr bei ihm Zuflucht suchen, am Saum seines Kleides, wirklich dich in ihn klammern, die Schrift allein, der Herr allein und ich folge dir, wohin du gehst, frei von Menschen, frei von Bewegungen, frei von Dingen, die Menschen mir überstülpen möchten, einfach du Herr allein. Für mich ist so eine Konferenz in erster Linie dazu da, dass wir hier rausgehen, vollkommen bereitet. Möge der Herr uns Gnade geben, dass es wirklich geschieht. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist das Lamm Gottes. Du bist der, der die Himmel verlassen hat, um Mensch zu werden wie wir. Du bist der, der den Fluch der Sünde getragen hat, so wie es im Galater steht. Du bist der den Dreck der Sünde ausgelöscht hat. Du bist der sein kostbares und teures Blut das innerste Heiligtum getragen hat. Und dein Blut macht uns rein von aller Sünde. Wir danken dir dafür und jetzt gib, dass wir als Glieder in deinem Leib, als wahrhaftige Gläubige, dass wir beginnen, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Schenk, dass wir aufwachen, dass wir merken, was die Stunde geschlagen hat, dass wir Konsequenzen ziehen und wirklich bewusst dir, dem Lamme, folgen, dort, wo du hingehst, nicht wo wir hingehen möchten. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der dich nicht als Lamm kennt, der mit rechnen muss, dem Löwe von Juda zu begegnen, dann erbarme dich, dass diese Seele Friede findet in deinem Blut und in deiner Wunde. Dank dir nochmal, dass diese Konferenz zustande kommen konnte. Dank dir für die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Möchte ich einfach bitten, dass du uns so tief begegnest, so vorausgehst und deine Fußstapfen setzt, dass wir letztendlich in diesen Ebenen sind, die du verordnet hast, auch für diese schreckliche Endzeit. Du bist gnädig, du bist barmherzig. Wir danken dir, dass du es tun wirst. Amen. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, wir möchten unseren Herrn und Heiland danken für diese klare Botschaft, die wir hören dürfen. Möge sie fruchten in unseren Herzen. Nun wünsche ich euch eine schöne Mittagspause, einen guten Nachmittag und seid der Gnade Gottes anbefohlen.